Deutschlandfunk Kultur.
Eine Stunde zum Kommissar hören Sie bei uns zur legendären Krimiserie. Heute vor 50 Jahren, am 3. Januar 1969, ist im ZDF die erste Folge gelaufen, 1976 die letzte. Alle Folgen eint, es sind Todesnachrichten zu überbringen. Und das Überbringen der Todesnachricht im Kommissar, das hat, ja, das kann man sagen, so ein bisschen Popkulturgeschichte geschrieben, weil da unterschwellig sehr vieles drin steckt, wie ihn Matthias Dell jetzt veranschaulicht.
In 30 Jahren habe ich nicht gelernt, schlechte Nachrichten zu überbringen. Mir wird jetzt noch flau im Magen, also das machst du, Robert.
Ich mach schon, Chef.
Mit dieser Szene aus der ersten Kommissarfolge beginnt ein 4-minütiger Clip, den die Künstlergruppe Reproducts 1994 gemacht hat. Mit zwei Videorekordern wurde das zentrale Moment der Kommissarserie herausgearbeitet. Die Überbringung der Todesnachricht an die Hinterbliebenen.
Ewart Tamm ist ermordet worden.
Ermordet?
Sagten Sie ermordet?
Ja, er ist erschossen worden, heute Morgen gegen 4 Uhr.
Die Redundanz ist mehr als ein Witz. Das Beständige in Frage stellen, das Wiederkehrende nicht glauben können. Das alles weist auf den Drehbuchautor Herbert Reinecker, der seine Figuren so sprechen lässt.
Kriminalpolizei.
Kriminalpolizei?
Ja.
Schatz, wem wollen Sie denn? Hier ist bei Dr. Steiner. Dr. Steiner ist nicht da. Ich bin die Wirtschafterin.
Ja, wir kommen ja gerade von Dr. Steiner. Er ist tot.
Was?
Reinecker hatte in der Nazi-Zeit Karriere als Journalist gemacht. War mit der Waffen-SS im Osten im Krieg. Und die 2009 erschienene Biografie Reineckerland legt nahe, dass er dort auch schuldig geworden ist an Kriegsverbrechen. Reinecker selbst hat sich, wie viele andere, dazu zeitlebens nicht konkret geäußert. Aber er hat sich dennoch mitgeteilt. Der Todesbotenfilm zeigt, wie etwas gesagt wird, über das nicht geredet werden kann. Über den Tod, über die Schuld.
Ja, so hätte ich es auch sagen können.
Was ist denn? Wirklich sehr schuldenbeigebracht. Die Wirtschafterin, ist ja nicht verheiratet mit ihm.
So ist im Kommissar das Schweigen über die deutsche Schuld archiviert. Und wird durch den Clip von Reproducts zu popkulturellem Spielmaterial. Auch weil die Variationen der immer gleichen Dialoge so faszinierend theatral sind. Keine Hauch dramatischer als Lilli Palmer, die in einer Folge eine Mutter spielt.
Erschossen.
Ja, ihre Tochter wurde erschossen. Von der anderen Seite der Isar.
Erschossen.
Der Theatermacher René Polesch verwendet und bearbeitet das Todesbotenmaterial dann 2005, 2006 in zwei Inszenierungen. Die zweite heißt:
Wann kann ich endlich in einen Supermarkt gehen und kaufen, was ich brauche, allein mit meinem guten Aussehen?
Und wird von Harald Schmidt 2006 entdeckt.
Also es ist der Titel des Stückes, was ich am Wochenende gesehen habe.
Ach so.
Ja, von René Polesch in Stuttgart, Staatstheater.
Schmidt ist so begeistert, dass er die Reinecker-Dialoge aus dem Polesch-Stück umstandslos in seine Sendung einbaut.
Kriminalpolizei? Zu wem wollen Sie denn? Herr Dr. Stankowski ist gar nicht da. Erschossen?
Und später selbst in Polesch-Arbeiten mitspielt. Die Kunst geht merkwürdige Wege. Weil Reinecker seine eigene Verwicklung in die NS-Zeit nur zweifelnd thematisieren kann, erfindet er einen absurden Dialog. Der wird durch den Kurzfilm von Reproducts gewürdigt und führt dazu, dass Harald Schmidt am Ende seiner Fernsehkarriere das Theater neu entdeckt und die Fragen über die deutsche Vergangenheit nicht verstummen.
Sie sagten doch erschossen.
Nein.
Ja, aber meistens halt doch erschossen. Also, das Überbringen der Todesnachricht im Kommissar, in der Krimiserie, das halten wir fest, das lässt sich interpretieren als etwas Größeres, als etwas, in dem man die Vergangenheit des Drehbuchautors, des Waffen-SS-Mannes Herbert Reinecker wiederfinden kann. Es geht um Schuld, der Kommissar als Spiegel nationalsozialistischer Vergangenheit. Und darüber möchte ich mit Regina Schilling sprechen. Sie ist Filmemacherin und hat die Kritikerinnen und Kritiker reihenweise verzückt mit ihrer Doku Kuhlenkampfs Schuhe, die sich mit genau dieser Frage beschäftigt, wie denn eigentlich die Traumata aus der Zeit des Nationalsozialismus verarbeitet bzw. ja gerade nicht verarbeitet worden und tabu gewesen sind im Nachkriegsdeutschland. Und sie erzählt das anhand der Biografie ihres Vaters und von drei Showmastern, Peter Alexander, Hans Rosenthal und Hans-Joachim Kuhlenkampf. Tag, Frau Schilling.
Guten Tag.
Das heißt, Sie haben sehr viel recherchiert im Showbiz, in Promi-Biografien. Wie ordnet sich die Biografie von Herbert Reinecker da ein, der alle Drehbücher vom Kommissar verantwortet hat, so wie auch die von Derrick?
Ja, also bei Herbert Reinecker finde ich ja noch mal abgesehen von seiner SS-Mitgliedschaft beachtlich, dass er Hauptschriftleiter der Jugendorgane Propagandahefte war, nämlich der PIMF und Junge Welt, das also Hitlerjugend-Propagandablatt, und noch im April 1945 einen letzten Leitartikel schrieb und Durchhalteparolen und so weiter und so fort. Dann aber erstmal abtauchen muss und keine Arbeit bekommt, also die Entnazifizierung aber irgendwie also schafft, da durchzukommen. Und dann eben, klar, also seine Schuld, das ist jetzt so die These, dass er die da verarbeitet. Die Frage ist, ob er das wirklich tut oder ob er das eben auch ausblendet und das alles ganz unbewusst ist. Und was ich jetzt so spannend fand, Sie haben ja da einen Satz von Lili Palmer drin, erschossen. Lili Palmer, jüdisch, in den 50er Jahren wiedergekommen, mit 1833 emigriert, um ihr Leben zu retten. Kommt wieder aus finanziellen Notlagen in Hollywood und arbeitet mit Reinecker. Und diese Gemengelage, da fragt man sich natürlich, das habe ich mich eben oft beim Recherchieren gefragt, haben die irgendwann abends beim Glas Wein oder Bier darüber gesprochen? Was hat wer wann gemacht? Und meine Vermutung ist nein.
Also wenn ich mir das vorstelle am Set, dann könnte die Stimmung in meiner Fantasie jedenfalls mitunter recht bleiern sein.
Ja, es sei denn, also Lili Palmer erzählt das in ihrer Autobiografie Dicke Lilli, gutes Kind. Da schreibt sie auch, dass sie sich anfangs immer gefragt hat, was hat der Kellner hier gemacht, was hat der da gemacht? Und dann hat sie sich irgendwann gesagt, das hat keinen Sinn, ich muss das einfach komplett ausblenden. Und dann kann man wahrscheinlich auch lustig sein und Späße machen. Und es ist einfach, ja, nicht existent. Ich weiß es nicht, vielleicht gab es keine andere Möglichkeit. Ich kann es mir sehr schwer vorstellen, weil gerade so ein Reinecker und eine Palmer, ja, das wäre, das ist dann 10 Jahre, 1954 ist sie zurückgekommen. Das ist ja nicht so viel Zeit, die da vergangen ist. Ne?
Und das ist ja nicht die einzige Begegnung gewesen am Set von der Kommissar zwischen, ja, Mitwirkenden der NS-Zeit, ja, und solchen, die während der NS-Zeit im, ja, Exil gewesen sind. Ja. Da ist zum Beispiel Kurt Bois auch noch interessant, ebenfalls Schauspieler, ebenfalls aus dem Exil nach Deutschland zurückgekehrt, hat mehrfach beim Kommissar mitgespielt. Was für eine Geschichte steckt hinter ihm?
Ja, das ist eigentlich eine tragische Geschichte. Also Kurt Bois war bis zu dem Moment, wo er eben emigrieren musste, auch 33, war er genauso bekannt wie Heinz Rühmann, fast derselbe Jahrgang. Schauspieler, genialer Komödiant, Kabarett und so weiter, muss fliehen, geht nach Amerika, fasst da nicht wirklich Fuß, kommt 1950 zurück und denkt, es kann hier weitergehen und hat mit Fritz Kortner dann Theater gespielt und ab und zu eben Fernsehrollen. Aber überlegen Sie sich, was für ein Megastar Heinz Rühmann wurde und was mit Kurt Bois passierte. Und die sind so ganz merkwürdig miteinander verbunden. Also Kurt Bois hatte damals die Rolle von Die drei von der Tankstelle, mit der Heinz Rühmann berühmt wurde, abgelehnt, weil er die Ufa nicht mochte. Dann hat ja Wenders diese großartige Szene mit Kurt Bois gedreht. Kurt Bois sucht den Potsdamer Platz 1989 in Der Himmel über Berlin. Dann soll er 4 Jahre später nochmal mitspielen, in weiter Ferne so nah, stirbt kurz vorher. Und Wim Wenders fragt Heinz Rühmann. Und so ein Rühmann hat dann auch für mich so ein rätselhaftes, melancholisches, auch eigentlich in diesem Liebsein auch verschlossenes Gesicht. Wenn ich mir überlege, was der Rühmann dann wiederum erlebt hat im Dritten Reich. Der hat die Goebbels-Kinder inszeniert, Geburtstagsfilm für Goebbels. Und weiß hinterher, sind alle von den Eltern umgebracht worden. Seine Frau ist von den Russen vergewaltigt worden und er musste dabei zuschauen und. Also alle diese Dinge habe ich recherchiert und...
Und die stecken auch im Kommissar drin. Also wenn man hinschaut, eine Menge Geschichten. Mein Kollege Arno Wittmann hat über den Kommissar in der Berliner Zeitung geschrieben, dass die große Frage der Serie im Prinzip gewesen ist, wie kommt das Böse in die Welt? Wie gegenwärtig ist denn diese Frage eigentlich noch mit Blick auf die NS-Vergangenheit? Welche Verhandlungsräume bieten Film und Show bis heute im Vergleich zur Kommissarzeit 1969 bis 76?
Ja, ich glaube ja, dass sich also die heutigen Krimis natürlich sehr, sehr stark an den amerikanischen Vorbildern orientieren. Darum finde ich das schwierig, jetzt da nach der NS-Vergangenheit zu suchen. Was ich aber schon glaube, ist, dass Shows wie Dschungelcamp oder hier Joko und Klaas, also da geht es immer darum, den Adrenalinspiegel hochzujagen, ja, weil das Leben ja jetzt alles irgendwie hier sehr unkompliziert und sehr leicht und übersättigt ist, während eben damals in Shows es darum ging, die Leute zu beruhigen. Also jetzt ist das Gegenteil der Fall. Ja. Aber es gibt natürlich jede Menge Filmemacher, die davon nach wie vor total geprägt sind und die das umtreibt, wie ein Christian Petzold oder so, der das eigentlich in allen seinen Filmen thematisiert. Auch so also eine ähnliche Generation wie ich. Das sehe ich natürlich. Aber ich sag mal, ich glaube, dieses verdrängen und unter den Teppich kehren. Gut, die Zeiten sind ja tatsächlich vorbei.
NS-Schuld und Trauma in Film und Show bis nach dem Zweiten Weltkrieg, sowie im Speziellen natürlich im Kommissar. Dazu Regisseurin Regina Schilling. Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.